ARD Sounds.
Dieser Vertrag, der jetzt abgeschlossen wurde, ist im Prinzip eine Formalisierung eines bisherigen Verhältnisses. Denn Venezuela ist ja eigentlich kein eigenständiger Staat mehr, sondern mittlerweile ein Protektorat der USA geworden. Marco Rubio agiert gewissermaßen als Vizekönig und kontrolliert das Land und kontrolliert insbesondere auch die Ölvorkommen und auch die Ölverkäufe Venezuelas.
Das hat der Politikwissenschaftler Wolfgang Muno gesagt, der an der Universität Rostock lehrt. Anlass für Munos Worte im ZDF-Interview war, dass die USA sich gestern die Kontrolle über Ölvorkommen in Venezuela gesichert haben. Wir sprechen gleich darüber, wie es dazu kam.
Außerdem schauen wir auf ein kleines Land ganz im Norden von Europa. Island stimmt über neue Beitrittsgespräche mit der EU ab.
Und in der Ukraine sind durch einen russischen Drohnenangriff auf ein Munitionslager viele Menschen gestorben.
Hallo, ich bin Inken Henkel aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 29. August um 16 Uhr.
Heute unterhalten wir uns über Länder, die Macht abgeben oder behalten wollen.
Ja, und aus aktuellem Anlass blicken wir nach Südamerika. Denn Venezuela hat offensichtlich gerade die Macht über einen großen Teil seiner Erdölvorkommen an die USA übertragen.
Genau, Präsident Trump hat gestern gesagt, dass die USA jetzt die Kontrolle haben über 65 Milliarden Barrel Erdöl. Das würde die US-Erdölreserven fast verdoppeln. Der Deal bedeutet laut Trump, billigerer Sprit für viele Jahre. Für die US-Bürger. Dies sei der größte Öldeal in der Weltgeschichte. Und das hat eine Vorgeschichte. Und die erzählt Carsten Kühntop, unser Korrespondent in den USA.
Ja, die Story hat im Januar begonnen. Da haben US-Soldaten in einer Kommandoaktion den damaligen sozialistischen Diktator von Venezuela gefangen genommen, Nicolas Maduro, in Caracas. Dann haben sie ihn nach New York gebracht und dort soll ihm der Prozess gemacht werden, wegen sogenannten Drogenterrorismus. Trump hat sich dann sofort mit der Frau arrangiert, die Maduro im Amt gefolgt ist, Delcy Rodriguez, die frühere Stellvertreterin. Und er hat sich dafür ins Zeug gelegt, dass Rohöl aus Venezuela in die USA geliefert wird. Gleichzeitig hat er bei amerikanischen Konzernen dafür geworben, dass die nach Venezuela gehen und die Ölindustrie dort wieder auf Vordermann bringen. Bereits vor der Festnahme von Maduro hatten die USA massiv Druck auf Venezuela gemacht, weil das Land eine schlimme Rolle im Drogenhandel spiele. Ganz offen hat Trump gleichzeitig aber auch damals schon gesagt, dass er ans Erdöl dort will.
Und jetzt baut er seine Macht über Venezuela deutlich aus. Die USA verkaufen ja sowieso schon seit der Gefangennahme von Ex-Präsident Maduro das Erdöl aus dem Land. Offiziell geht ein Teil der Erlöse an die USA und ein Teil an Venezuela. Aber die Regierung in Caracas hat in Washington nachzufragen, wofür sie das Geld ausgeben darf.
Nun hat aber doch Maduros Nachfolgerin Rodriguez noch Anfang dieses Jahres Ansprüche der USA auf eine Kontrolle von Venezuela zurückgewiesen. Und auch früher schon als Außenministerin, da ist sie auf Konfrontationskurs zu den USA gegangen, oder?
Ja, das war einmal. Das sieht tatsächlich nach einer 180-Grad-Wende aus. Delcy Rodriguez, die erklärte Sozialistin und ehemalige Unterstützerin von Maduro, setzt sich aber schon seit ihrer Amtsübernahme dafür ein, dass Venezuela sich für ausländische Investitionen öffnet, und zwar besonders auf dem Energiesektor. Und das kostet. Und die Währung ist Macht. Inzwischen sind sie und Marco Rubio, der US-Außenminister, offenbar Best Buddies. Rubio hat kubanische Wurzeln, spricht Spanisch und pflegt einen sehr engen Kontakt zu Rodriguez. Allerdings nicht auf Augenhöhe, wie unser Korrespondent Carsten Kühntop beschreibt. Er geht sogar so weit zu sagen, dass Rubio Venezuela aus der Ferne managt.
Die New York Times schrieb im Juli, praktisch jeden Tag sei Rubio mit der venezolanischen Präsidentin in Kontakt und er befasse sich dabei sehr detailliert mit allem, was in Caracas gerade anliegt und wegentschieden werden muss. Laut der Zeitung chatten Rubio und die Präsidentin ständig auf WhatsApp, auf Spanisch. Und sie tauschen dabei dann auch Geburtstagsgrüße, Selfies und allerhand Klatsch und Tratsch aus. Die New York Times stellt aber ausdrücklich fest, Rubio und Rodriguez haben da keine gleichberechtigte Partnerschaft, sondern es ist ganz klar Rubio, der sagt, wo es lang geht. Allerdings sei es ihm so bereits gelungen, der schlimmsten Korruption in Venezuela Einhalt zu gebieten.
Das ist ja immerhin schon mal ein Fortschritt. Aber was sind denn darüber hinaus die Motive für Venezuela, die Macht über seine wertvollen Ölreserven abzugeben? Was hat das Land davon?
Die Frage ist sehr berechtigt, gerade wenn man bedenkt, dass Venezuela das erdölreichste Land der Welt ist. Dort lagern die weltweit größten bekannten Reserven. Aber das Land hat es bisher nicht geschafft, diese Ressourcen für sich selbst zu nutzen. Das liegt vor allem an einer jahrelangen Wirtschaftskrise. Das Land ist so marode, dass Mineralölkonzerne aus den USA bisher sogar davor zurückgeschreckt haben, zu investieren, weil die Infrastruktur völlig veraltet ist. Das ist ein Grund. US-Außenminister Rubio verspricht nun, dass der Deal Venezuela fast 100 Milliarden US-Dollar an privaten Investitionen bringen würde und dass die den Staat aus der Wirtschaftskrise führen können. Außerdem sollen tausende gut bezahlte Jobs entstehen. Und Präsidentin Rodriguez rechnet durch den Deal mit über 200 Milliarden Dollar an Steuereinnahmen für den Staat, wie sie auf Telegram geschrieben hat. Fast schon pathetisch heißt es da, die Vereinbarung werde eine bedeutende Wirkung für die Wiedergeburt unserer Nation haben. Also die Hoffnung ist, dass Geld reinkommt, um das Land zu modernisieren. Dafür haben nun die Amis mehr und mehr das Sagen im Land.
Wie sicher ist das überhaupt, dass der Deal klappt? Also, dass die US-Regierung einen Anteil an den Ölfeldern eines anderen Landes haben soll, das ist ja sehr ungewöhnlich.
Allerdings, vieles ist auch noch unklar. Jorge Piñon vom Energieinstitut der University of Texas in Austin sagt, bei dem Deal zwischen Washington und Caracas handle es sich um eine unkonventionelle Vereinbarung, die viele Fragen aufwerfe. So sei zu klären, wie die Ölvorkommen nicht an ein Privatunternehmen, sondern an ein anderes Land übertragen werden könnten. Und David Goldwyn, Präsident von Goldwyn Global Strategies, sagt, es sei fraglich, ob ein Pachtvertrag der US-Regierung nach venezolanischem Recht haltbar sei. Es gäbe keinen Präzedenzfall dafür, dass die US-Regierung einen Pachtvertrag zum Betrieb von Ölfeldern abschließt, wird er von der Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Und es wird auf jeden Fall dauern, bis Gewinne fließen, denn erstmal muss ja enorm in die Infrastruktur investiert werden. Das kostet sehr viel Geld und es geht nicht von heute auf morgen. Außerdem wollen private Investoren Stabilität und Sicherheit. Und eine Demokratisierung von Venezuela ist ja erstmal nicht in Sicht. Das muss man also abwarten. Die US-Regierung stellt es jetzt so dar, dass Stabilität gewährleistet sei, allein weil sie ja quasi die Vormundschaft für das Land übernommen hat, wie wir gehört haben.
Und damit sind wir beim nächsten Thema und bei einem Land, das eine solche Vormundschaft unbedingt vermeiden will, aber vielleicht doch bereit ist, einen Teil der Macht übers eigene Land abzugeben. Und dafür drehen wir den Globus mal ein Stück nach links und blicken in den äußersten Nordwesten von Europa, und zwar nach Island. Dort wird heute eine wichtige Entscheidung getroffen. Die Menschen stimmen nämlich darüber ab, ob das Land Beitrittsverhandlungen mit der EU aufnehmen soll. Das wäre aber nicht das erste Mal, dass Island sich um eine Mitgliedschaft bemüht, oder?
Nein, Island hatte sich schon 2009, da war ja die Finanzkrise, um eine Aufnahme in die EU beworben. Island war damals stark betroffen. Es war sogar die Rede von einem Staatsbankrott. Als es dem Land dann aber wieder besser ging, hat man die Gespräche 2013 abgebrochen. Auch weil man damals unabhängig von den Entscheidungen in Brüssel bleiben wollte.
Und jetzt denkt man in Reykjavik aber wieder darüber nach, einen Teil der Macht freiwillig an Brüssel abzugeben. Warum halten das manche in Island jetzt auf einmal für eine gute Idee?
Ich würde sagen, das hat vor allem etwas mit Donald Trump zu tun. Und da insbesondere mit seinen Drohungen gegen Grönland. Wir erinnern uns, Anfang des Jahres haben Trump und seine Regierung ja nicht nur aktiv in die Politik von Venezuela eingegriffen, sie haben damals gleichzeitig auch damit gedroht, das autonome Grönland zu übernehmen und zu einem Teil der USA zu machen. Begründet hat Trump das vor allem mit der strategischen Bedeutung Grönlands. Und das hat man in Island mit Sorge verfolgt. Denn Island ist nicht nur ein direkter Nachbar von Grönland, sondern liegt auch noch inmitten der sogenannten GIUK-Lücke.
Das müssen wir mal kurz erklären. Das ist ein Akronym für G Grönland, I Island und UK, UK, United Kingdom. Denn wenn man eine Linie zwischen diesen drei Landmassen zieht, dann liegt auf dieser Linie die Lücke zwischen einerseits dem europäischen Nordmeer und andererseits der Grönlandsee zum Atlantik. Das heißt, wer diesen Engpass kontrolliert, der sichert sich einen Zugang zum Atlantik.
Und das weiß natürlich auch Russland als Anrainer der Arktisregion. Deshalb ist die russische Marine in diesem Gebiet in den vergangenen Jahren verstärkt aktiv geworden, weil man sich davon die Kontrolle über den Zugang zum Atlantik verspricht.
Und vor diesem Hintergrund spielen sich natürlich auch die Überlegungen der USA zu Grönland ab. Aber eben auch Island liegt damit im strategischen Fokus der USA.
Genau. Und Island ist zwar Mitglied der NATO, hat aber als einziges NATO-Land keine eigene Armee. Die Verteidigung des Landes stützt sich außer auf die NATO vor allem auf ein bilaterales Abkommen mit den USA. Und da hat man in Island natürlich genau hingehört, als Trump seine Drohungen gegen Grönland ausgesprochen hat. Ganz einfach, weil man Erpressungsversuchen der USA wenig entgegenzusetzen hat. Und deshalb sagen jetzt manche, eine EU-Mitgliedschaft wäre da ein strategischer Vorteil.
Interessant. Gibt es denn außer diesen strategischen Überlegungen noch andere Gründe, die für einen EU-Beitritt sprechen?
Das sagen zumindest die Befürworter und argumentieren mit Vorteilen für die Wirtschaft. Welche das sein könnten, das sagt uns jetzt unsere Korrespondentin für die Region, Jana Sinram.
Es geht zum Beispiel darum, dass Island langfristig den Euro einführen könnte. Die isländische Krone gilt als vergleichsweise instabile Währung. Das liegt auch daran, dass dahinter nur ein Markt von rund 400.000 Einwohnern steht. Deshalb gibt es in Island eine hohe Inflation und hohe Zinsen. Die Zentralbank hat den Leitzins gerade auf 8% angehoben.
Die Gegner eines EU-Beitritts wiederum befürchten negative Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes. Noch einmal Jana Sinram.
Widerstand gibt es vor allem in zwei Bereichen, der Fischerei und der Landwirtschaft. Der Bauernverband hat sich nahezu geschlossen gegen einen EU-Beitritt ausgesprochen. Viele Landwirte befürchten neue Regeln durch die gemeinsame Agrarpolitik der EU und haben Angst, dass sie im Wettbewerb mit deutlich größeren europäischen Betrieben nicht mithalten könnten. Und die Fischereirechte waren schon bei den früheren Beitrittsgesprächen der wichtigste Streitpunkt. Viele Fischer haben Sorge, dass andere EU-Staaten Zugang zu isländischen Fanggründen erhalten würden und auch, dass Brüssel künftig stärkeren Einfluss auf die Festlegung der Fangquoten bekäme.
Spannend. Gibt es denn schon eine Tendenz, wie sich die Isländer entscheiden werden?
Genau, spannend ist der richtige Ausdruck. Nach den letzten Umfragen wird es wohl auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinauslaufen. Man rechnet damit, dass am Ende vielleicht 2 oder 3 Prozentpunkte den Ausschlag geben werden. Aber selbst wenn man sich für neue Gespräche mit der EU entscheiden würde, das heißt dann nicht automatisch, dass Island wirklich EU-Mitglied wird. Erstmal gäbe es dann Verhandlungen und danach gegebenenfalls eine weitere Abstimmung über einen EU-Vertrag.
Jetzt schauen wir zum Schluss noch auf ein Land, das auf keinen Fall Macht abgeben will an den Angreifer, der seine Souveränität in Frage stellt. In der Ukraine hat es viele Tote und Verletzte gegeben bei einem neuen russischen Drohnenangriff.
Ja, schon in den letzten Tagen hatte Russland seine Angriffe massiv verstärkt und verwendet dabei neueste Techniken, wie unsere Korrespondentin Rebecca Barth erläutert.
Dabei werden modifizierte Drohnen mit Strahltriebwerk eingesetzt, die höhere Geschwindigkeiten erreichen und somit schlechter abgefangen werden können. Ziel ist insbesondere die wirtschaftliche Infrastruktur des Landes. Russland beschießt verstärkt und zuletzt regelmäßig Einkaufszentren, Lagerhallen, Verteilungszentren der Post oder Häfen. Die Ukraine dürfe bei der Suche nach Lösungen zur Abwehr solcher Angriffe nicht allein gelassen werden, fordert der ukrainische Präsident Selenskyj.
Nach neuesten Angaben aus der betroffenen Region Butscha gibt es mindestens 37 Opfer. Von russischer Seite gibt es noch keine Angaben zu dem Angriff.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update für heute. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir im Studio war Inken Henkel aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.